Schön, dass Sie da sind. Ich sehe, es gibt viel Gesprächsbedarf. Oder besser gesagt, ich höre, es gibt viel Gesprächsbedarf, was völlig in Ordnung ist. Und wir beginnen damit, dass ich schusslich war. Wem ist aufgefallen, dass ich am Ende der letzten Vorlesung schusslich war? Also mehr als sonst, könnte man sagen. Okay, ich habe ganz am Ende vergessen, auf die Tafel umzuschalten, wo der Beweis von Lemma 1217 stand. Und das ist Ihnen vielleicht nicht aufgefallen, weil Sie ja hier sind und dann vielleicht die Videos nicht gucken oder jedenfalls nicht sofort. Das könnte sein. Also bei allen, die jetzt das Video schauen und die vielleicht auch nur das Video schauen, es tut mir wirklich leid, es ist mir nicht aufgefallen. Ich habe zwischendurch schon mal vergessen, umzuschalten. Das war aber nicht schlimm, denn ich war einfach nur nicht im Bild und dafür die Tafel und das ist in Ordnung. Aber dann ganz am Ende, da habe ich eben gerade nicht zur Tafel geschaltet. Und das ist der Grund, warum ich heute nochmal in Kurzform diesen Beweis angeschrieben habe. Jetzt schalte ich zu dieser Tafel. Ich muss mich sehr konzentrieren. So. Liebe Leute am Video, die Tafel, die Sie jetzt sehen, enthält in Kurzform das, was in der letzten Vorlesung am Ende passiert ist. Und ich werde jetzt nochmal ganz kurz berichten. Das heißt, für die anderen ist es eine Wiederholung. Das ist hoffentlich in Ordnung und ich hoffe, es ist Ihnen nicht zu langweilig, wenn ich das nochmal ganz kurz erzähle, was da passiert ist. In Lemma 1217 haben wir eine unitäre oder orthogonale Sigma-Bilinearform. Wir werden gleich wiederholen, was das heißt. Und wir zeigen da, dass falls es Vektoren gibt, die nicht im Radikal liegen, dass man dann einen Vektor finden kann, der nicht auf sich selber senkrecht steht. Wir haben also angefangen mit einem Vektor U, der nicht im Radikal liegt. Dann haben wir einen Vektor gefunden, der nicht darauf senkrecht steht. Haben den Formwert Lambda genannt. Da Lambda nicht 0 ist, gibt es ein multiplikatives Inverses im Körper. Dann haben wir einen Vektor U' gebastelt und haben so eine Kombination aus Vektoren, nämlich U' und W, derart, dass wenn man die in die Form einsetzt, 1 rauskommt. Und zwar egal in welche Richtung. Das liegt daran, dass Sigma das Einzelelement des Körpers festlässt. Das heißt, selbst wenn man eine unitäre Form hätte und sich beim Tauschen das verändern würde, weil man Sigma anwendet, dann würde sich hier nichts verändern, weil 1 durch Sigma 1 ist. Und dann hat sie angefangen zu rechnen. Und die Rechnung steht ja jetzt auch nur so, ohne großen Kommentar. Ich schnappe mir zwei Körperelemente, die sollen nicht 0 sein, sie dürfen aber gleich sein, das ist egal. Und dann schreibe ich eine Linearkombination hin, nämlich Delta 1 mal U' plus Delta 2 mal W, das ist irgendwo ein Vektor. Und ich bilde den Formwert von diesem Vektor mit sich selber. Und rechne alles aus. Das steht da in der Mitte. Das ist überhaupt nicht spannend, das ist einfach mal ausgerechnet. Und nachdem wir diese ganzen Vorbereitungen getroffen haben, nehme ich an, dass das Lemma falsch sei. Das heißt also, dass es doch keinen Vektor gibt, der nicht auf sich selber senkrecht steht. Oder in anderen Worten, alle Vektoren stehen auf sich selber senkrecht. Und dann wende ich das an. Zum ersten Mal und einzigen Mal wahrscheinlich in dieser Vorlesung sehen Sie einen logischen Fall, der bedeutet, daraus folgt. Mach ich jetzt nicht, aber mach ich nicht. Oh! Wenn alle Vektoren auf sich selber senkrecht stehen, dann ist hier die linke Seite 0. Wenn alle Vektoren auf sich selber senkrecht stehen, dann ist das 0. Und das hier hinten auch. Das heißt, es bleibt nur das Zeug in der Mitte übrig. Und wenn ich dann noch einsetze, dass diese Formwerte 1 sind, dann entsteht diese Gleichung. 0 gleich dieses Zeug. Und dann ist der Rest nur noch einsetzen. Und meine zweite allerdings im Vergleich zu Gleichgewichtigkeit war, dass ich ganz am Ende nicht gemerkt habe, dass der Beweis da eigentlich schon zu Ende ist. Und ich hätte nur noch zwei Sätze sagen müssen. Und das habe ich nicht gemerkt, weil die Zeit um war und ich dann aufhören wollte. Also machen wir das jetzt. Wir haben letztes Mal schon gesehen, was passiert, wenn wir einsetzen Delta 1 gleich Delta 2 und 1. Dann kommt nämlich raus, dass die Charakteristik des Körpers 2 ist und deswegen ist die Form nicht orthogonal, sondern unitär. Nach dem Hinzu. Geht da drüben an der Folie? Und was unitär heißt, ist unter anderem, dass unser Automorphismus Sigma nicht identitiv ist. Und das ist wichtig, weil nämlich da unser Widerspruch nachher kommt. Nächste Rechnung. Alles, was wir hier gemacht haben, gleicht ja für alle Deltas. Das heißt, wir können jetzt immer irgendwelche Deltas einsetzen und neue Informationen bekommen. Hier durch dieses Einsetzen haben wir die Information bekommen, dass F unitär ist. Und, das schreibe ich mal dazu, der Körper K hat Charakteristik 2. In anderen Worten, die 1 des Körpers plus die 1 des Körpers ist 0. Und das bedeutet, dass 1 und minus 1 dasselbe sind in diesem Körper. Es gibt sozusagen keine Vorzeichen. Oder keine vorsichtige Änderung. Und das wird auch ganz wichtig, denn wenn wir jetzt einsetzen, dass Delta 1 irgendwas ist und Delta 2 ist 1, dann kommt folgende Rechnung raus und die stand letztes Mal an der Tafel und ich habe nur nicht dazu gesagt, dass wir mit diesem Widerspruch jetzt fertig sind. Das mache ich jetzt. Die Rechnung hier oben zeigt, wenn wir das einsetzen, dass Delta 1 durch Sigma das gleiche ist wie minus Delta 1, aber da es kein Vorzeichen gibt, ist es das gleiche wie Delta 1. Das bedeutet aber, dass Sigma das Körperelement Delta 1 auf sich selber abbildet. Und Delta 1 war gewählt. Also werden alle Körperelemente auf sich selber abgebildet. Und die 0 sowieso. Ne? Also Delta 1 ist nicht 0, aber alle solchen Delta 1 werden auf sich selber abgebildet und 0 auch. Das heißt, es kommt raus, dass Sigma die identische Abbildung nach K ist. Und das ist nicht verträglich damit, dass F eine unitäre Form ist. Dieser Widerspruch zeigt, dass die Annahme, dass das Lemma falsch ist, selber falsch ist. Das heißt, das Lemma ist richtig. Okay, steht nochmal alles. Ich bitte euch, ein Video nochmal zu nachvollziehen. Ich hatte auch dazu sehr viel erzählt. Deswegen ist dann hoffentlich die Kurzform zusammen mit dem, was ich gequatscht habe, nachvollziehbar für die Leute, die nicht hier gesessen haben. Für sie ist hoffentlich alles in Ordnung. Und das letzte kleine Argument und warum wir da fertig sind, das habe ich gerade noch gebracht. So, damit habe ich meine Schlüssigkeiten hoffentlich ausgeglichen. Sie dürfen sich jetzt aber beschweren oder Fragen stellen oder beides. Ich sehe keine Fragen. Und ich konzentriere mich dann heute auf das Video umzustellen. Wenn Sie da jetzt nichts weiter haben, dann könnten wir im Sinne eines Endspurts von Kapitel 12, der heute definitiv so richtig dran ist, auf den nächsten Satz schauen. Einverstanden? Unsere Voraussetzungen sind wie immer. Sigma ist ein Automorphismus von K, auch wie immer. F ist eine Sigma-Bilinearform, aber genau wie vorher schränken wir das wieder ein. Wir gucken orthogonale oder unitäre Formen an. Und dann behaupten wir in diesem Satz, dass es dann eine Orthogonalbasis gibt. Aha, interessant. Für gewisse Formen gibt es immer eine Orthogonalbasis. Und Sie ahnen es schon, das Lemma von vorher spielt da jetzt eine Rolle. Zusätzlich können wir noch sagen, dass jeder Vektor, den wir finden, der nicht auf sich selber senkrecht steht, als Basisvektor genommen werden kann in einer Orthogonalbasis. Oder in anderen Worten, jeder Vektor, der da rumläuft und der nicht auf sich selber senkrecht steht, kann sozusagen zu einer Orthogonalbasis ergänzt werden. In dem Sinne, dass der einfach noch so ein paar Freunde findet und die zusammenbilden Orthogonalbasis. So ist das zu verstehen. Das sind also zwei Aussagen. Und gleich im Beweis müssen wir uns konzentrieren, dass wir immer beide Aussagen mitdenken, denn wir argumentieren mit Induktion über die Dimension von V. Und egal, was wir machen, in jedem Schritt müssen wir mitdenken. Die eine Aussage ist, es gibt eine Orthogonalbasis. Die andere Aussage ist, dass Vektoren, die nicht auf sich selber senkrecht stehen, ergänzt werden können. Ja, das machen wir jetzt, oder? Keine Einwände, keine Fragen? Okay, nee, scheint in Ordnung zu sein. Dann gehe ich auf die andere Tafel. Erste Möglichkeit, der ganze Raum könnte sein eigenes Radikal sein bezüglich F. Komischer Sonderfall, alles steht auf einem Senkrecht, könnte sein. Na, aber wenn alles auf einem Senkrecht steht, dann kann ich mir doch einfach irgendeine Basis nehmen und die ist dann automatisch eine Orthogonalbasis, denn was muss man nochmal nachprüfen für eine Orthogonalbasis? Was war da das Kriterium? Wie erkenne ich, ob eine Basis eine Orthogonalbasis ist für meine Form F? Was muss ich da nachprüfen? Oh, achso, das haben wir vergessen. Okay. Wir holen das kurz. Orthogonalbasis zu sein, Gesundheit. Heißt, dass wenn ich mir zwei Vektoren aus der Basis schnappe, dass die dann aufeinander senken. Über die Werte der Leute mit sich selber sage ich nichts, aber wenn ich zwei verschiedene nehme, müssen die aufeinander senkrecht stehen. Und wenn alles aufeinander senkrecht steht, dann nehme ich halt irgendeine Basis und das funktioniert. Und ich möchte Ihnen heute etablieren, heute und für immer, dass folgende Abkürzung gelten: OGB für Orthogonalbasis und ONG für Orthonormalbasis. Diese Abkürzung dürfen Sie natürlich auch haben. Ab jetzt sei das also nicht so. Das heißt, der zweite Fall ist der, den wir jetzt angucken und der auch der interessantere ist. Das heißt, es gibt Vektoren außerhalb des Radikals und das ist genau der Fall, den wir uns in dem Lemma gerade angeschaut haben. Und dann behaupte ich, dass der Raum nicht der Nullraum sein kann. Na, wenn V der Nullraum wäre, würde dann nur der Nullvektor drin liegen und der steht dazu selber senkrecht. Also steht alles auch selber senkrecht. Also ist das Radikal der ganze Raum. Das heißt, im Nullraum-Spezialfall sind wir automatisch hier oben im ersten Fall, wenn man schnell geht. Also sind wir nicht beim Nullraum. In anderen Worten ist die Dimension von V jetzt mindestens 1 und ich sage das deshalb, weil wir gleich Induktion machen wollen und weil ich wissen möchte, wo mein Induktionsanfang ist. Können wir eigentlich die Dimension, die Induktion sofort starten. Induktion über N, das ist definiert als Dimension von V. Wir wissen, dass die mindestens 1 ist, also starten wir mal 1. Der ganze Vektorraum nur eindimensional, das heißt, alle Vektoren sind Vielfache voneinander quasi, wenn man den Nullvektor rausnimmt. Also kann ich mir irgendeinen von 0 verschiedenen Vektoren schnappen und der bildet dann sofort eine Basis von unserem Vektorraum. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung, dass das Radikal nicht der ganze Raum ist, bedeutet dann, dass das Radikal nur aus dem Nullvektor besteht, denn es gibt ja keinen Raum mehr dazwischen. Der Nullraum ist der einzige echte Teilraum, den es gibt. Sobald man größer wird, ist man schon der ganze Raum, einfach wegen der Dimension 1. Wenn ich mir also jetzt irgendeinen von 0 verschiedenen Vektor schnappe, dann liegt der nicht im Radikal und steht insbesondere dann nicht auf sich selbst senkrecht. Das heißt, oder noch anders argumentiert, ich kann in Lemma 12, 17 mir quasi jeden von 0 verschiedenen Vektor schnappen und das wird immer funktionieren. Verschiedenen Vektor, denn der würde ja sonst auf sich selber senkrecht stehen. Also schnappe ich mir den als Basisvektor, dann habe ich automatisch eine Orthogonalbasis. Es gibt keinen zweiten Basisvektor, mit dem man prüfen müsste, ob da irgendwas senkrecht aufnimmt. Das heißt, bei Dimension 1 brauche ich einfach nur irgendeinen Basisvektor. Dem Verfahren, das wir gleich haben, wenn L größer wird. Und das war nur die erste Aussage. Ich habe am Anfang darauf hingewiesen, dass der Satz aus zwei Aussagen besteht. Die eine Aussage ist, dass es eine Orthogonalbasis gibt und die andere Aussage ist, dass man jeden von 0 verschiedenen Vektor in so eine Basis einbetten kann. Und wir sehen hier beides auf einen Blick. Wenn ich mir nämlich jetzt irgendeinen Vektor schnappe, der nicht der Nullvektor ist, dann ist es ein Vielfaches von diesem V, ein skalares Vielfaches. Und deswegen kann ich den genauso als Basisvektor nehmen und der bildet dann auch wieder eine orthogonale Basis alleine. Das heißt, es ist irgendwie nichts Interessantes zu zeigen. Also wie so oft ist der Induktionsanfang ein bisschen langweilig, aber ich möchte mich trotzdem immer konzentrieren, alle Aussagen einmal zu erwähnen, damit wir nichts vergessen, bevor wir zum Induktionsschritt kommen. Ab jetzt sei also N mindestens 2 und die Aussage richtig für Vektorräume, die eine kleinere Dimension haben und bei denen immer noch das Radikal nicht alles ist. Insbesondere gilt dann die Aussage des Satzes für echte Teilräume von V selber, denn echte Teilräume haben eine kleinere Dimension und alle Voraussetzungen, die da stehen, sind immer noch erfüllt. Ich würde gerne ausnutzen, dass die Form F, so wie sie da vorausgesetzt ist, ja besonders schöne Eigenschaften hat. Da steht, sie ist orthogonal oder unitär. Insbesondere ist sie orthosymmetrisch. Das heißt, dass bei dieser Form, wenn 0 rauskommt, bei zwei Vektoren die Reihenfolge egal ist. Und das war die Voraussetzung, die wir in Satz 12,16 hatten. Und Satz 12,16 oder Lemma 12,16, das Zerlegungslemma, möchte ich jetzt ins Spiel bringen, um von unserem Vektorraum V zu Teilräumen zu kommen, die eine kleinere Dimension haben, mit denen wir irgendwie arbeiten können. Das ist jetzt die nächste Idee. Ich schnappe mir also wieder einen Vektor, der nicht auf sich selbst senkrecht steht, wieder mit Lemma 12,17. Jetzt nehme ich das Erzeugnis davon und nenne das U. Und das ist dann mein Teilraum, auf den ich gerne das Zerlegungslemma 12,16 anwenden möchte. Gucken wir kurz gemeinsam das Zerlegungslemma. Das ist ja nicht so weit weg. Da steht sowas wie bla bla bla, falls die Form regulär ist, bla ist mir egal. Falls U geschnitten mit seinem Senkrechtraum nur aus dem Nullvektor besteht, dann haben wir so eine coole Zerlegung von V als orthogonale Summe und das möchte ich gerne benutzen. Ich muss also die Voraussetzung überprüfen, ob U mit seinem Senkrechtraum nur den Nullvektor gemeinsam hat. Für Lemma 12,16 brauchen wir die Voraussetzung, nur den Nullvektor gemeinsam hat. Also schauen wir uns das mal kurz an. U ist ja nicht so groß. U wird ja nur von diesem kleinen V da erzeugt. Wenn also U und der Senkrechtraum nicht nur den Nullvektor gemeinsam hätten, dann müsste der Teilraum hier mindestens Dimension 1 haben, dieser Durchschnitt. Und dann müsste es U sein, denn U hat ja selber nur Dimension 1. Das heißt, es würde bedeuten, dass U in seinem eigenen Senkrechtraum liegt. Lesezeichen machen, ich sehe eine Frage. Ja.
Bei der oberen Tafel ganz unten haben wir U, die mal zu uns zusammen mit R stehen soll. Das
oh, K. K natürlich. Also, bei diesem Thema bin ich automatisch immer bei den Körpern R und C, aber wir machen das halt hier allgemeiner, also ist der Körper K. Danke, sehr gut erinnert. Dankeschön. Ist das noch irgendwo passiert? Da oben steht K, hat das richtig gemacht? Da auch? Okay, ja, dankeschön. Ich glaube, sonst ist es neu. Hier ist ein V, das ist nur ein bisschen verunglückt. Okay, wo war ich gerade? Angenommen, dieser Durchschnitt sei nicht nur der Nullraum, dann muss wegen der Dimension von U, U schon komplett in U senkrecht drin liegen. Das würde aber ja bedeuten, dass die Vektoren aus U auch sich selber senkrecht stehen. Das geht natürlich, theoretisch. Aber dieses V, was U erzeugt, steht nicht auf sich selber senkrecht. Also geht es nicht. Und ich freue mich, wenn Sie sich freuen. Das ist gegeben, weil dieses V nicht auf sich selber senkrecht steht. Das heißt, U ist nicht enthalten in seinem senkrechten Raum, sonst wäre F von V, V gleich. Aha, das heißt, wir haben die Voraussetzung aus dem Zerlegungslemma, dann können wir das Zerlegungslemma benutzen und können uns sehr freuen, denn jetzt können wir V als orthogonale Summe schreiben von U mit seinem Senkrechtraum. Und wir können uns ja gleich mit Dimensionen angucken. Also folgt mit dem Lemma. V ist die orthogonale Summe von U mit seinem Senkrechtraum. Wer übersetzt nochmal für mich, was für Informationen in diesem Zeichen stecken, also in der orthogonalen Summe? Was ist da los? Keine Idee? Orthogonale Summe war direkte Summe kombiniert mit die Räume stehen senkrecht aufeinander. Das passiert hier. Können Sie mir vielleicht sagen, welche Dimensionen die beteiligten Räume haben? Also U und der Senkrechtraum von U. Können Sie das irgendwie ablesen aus dieser Zerlegung?
Also die Dimension von U plus die Dimension von senkrecht U sind gleich Dimension von V.
Aha, und V hatte welche Dimension? Wie hieß die?
N.
Welche Dimension hat U? Das wissen wir auch.
1.
Also hat jetzt U senkrecht welche Dimension?
N minus 1.
N ist 1, dankeschön. Das ist kleiner. Kleiner ist gut. Kleiner heißt, wir können Illusionen rauswerfen, stimmt's? Ja, gut. Mit der Dimensionsformel, Gesundheit und vielen Dank, die Sie gerade richtig benutzt haben. Und wenn ich schreibe, das ist natürlich total albern, wenn ich schreibe mit der Dimensionsformel, denn wir haben uns verhundert. Aber hier ist diese ganz einfache gemeinte Summe von Teilräumen und ich hoffe, das reicht, wenn ich das so hinschreibe. Ich könnte schreiben mit einer Dimensionsformel oder mit der passenden. Oder ich schreibe mal mit einer. Denn wir haben so viele, ne? Nicht nur eine. Dimensionsformel ist die Dimension von senkrecht n plus 1. Also können wir jetzt Induktion verwenden und bekommen für u senkrecht eine Orthogonalbasis bezüglich f. Und diese Orthogonalbasis für u senkrecht, die wir da finden, nenne ich C. Ich weiß nicht, wie C aussieht, es ist mir aber egal. Ich weiß, dass da n minus 1 paarweise viele Vektoren drin sind, die noch andere Sachen können. Und jetzt möchte ich eine Orthogonalbasis für V basteln, aus C und aus anderen Informationen, die ich habe. Wie mache ich das? Naja. C erzeugt diesen Teil von V. Das kleine V, mit dem wir angefangen haben, erzeugt das. Wenn ich also jetzt zu den Basisvektoren aus C noch das kleine V ergänze, kommt eine Basis für V raus, wo alle Vektoren so paarweise aufeinander senkrecht stehen. Einverstanden? Sehen Sie, wie es funktioniert? Die Leute aus C stehen aufeinander senkrecht, weil die ja eine Orthogonalbasis bilden, das geht da. Und V steht auf diesen ganzen Leuten senkrecht, wegen dem. Deswegen passt es. Gut, dann schreibe ich das mit. Ich muss gleich noch einen kleinen Kommentar machen, denn Die Existenz einer Orthogonalbasis ist ja noch nicht ausreichend für die zweite Aussage, die wir zeigen wollen, nämlich, dass man jeden Vektor, der nicht auf sich selber senkrecht steht, dass der in einer Orthogonalbasis liegt. Da muss ich gleich noch einen kurzen Kommentar zu machen. Aber erstmal möchte ich kurz feiern, was wir hier gemacht haben. Wir haben nämlich dadurch, dass wir so per Induktion argumentiert haben, im Hintergrund jetzt so ein Kochrezept oder Bastelrezept für Orthogonalbasen. Und das ist wichtig, das brauchen wir im nächsten Kapitel spätestens. Also merken, man kann anfangen, eine Orthogonalbasis zu basteln, indem man sich einen Vektor schnappt, der nicht auf sich selber senkrecht steht, dann mit dem Zerlegungsvektor, mit dem Zerlegungslemma so einen Teilraum findet, der orthogonal auf dem eindimensionalen ist, den man jetzt gerade erzeugt hat, und dann kann man da drin eine Orthogonalbasis suchen. Das kann man ja so Schritt für Schritt machen. Das heißt, im Prinzip ist es wie eine Bastelanleitung. Jetzt noch zu der zweiten Aussage. Moment. Die zweite Aussage war ja, wenn ich mit so einem Vektor anfange, naja, im Prinzip steht es da, oder? Denn, gucken wir nochmal. Hier unten steht, dass ich mit einem Vektor starte, der nicht auf sich selber senkrecht steht. Und per Induktion habe ich ja sogar konkret eine Basis gefunden, wo der drin liegt. Das heißt, in Wirklichkeit steht es schon mit da. Ich habe es nur vorher nicht dazu gesagt. Mit Lemma 1217 sei V so, dass irgendwas gilt. Dann haben wir eine Orthogonalbasis gebastelt, in der V drin liegt. Und ich sage jetzt, na, insbesondere enthält die gebastelte Basis diesen Vektor V, mit dem wir angefangen haben. Jetzt war das ein Vektor, bei dem wir gesagt haben, den gibt es mit Lemma 1217. In der Aussage des Satzes steht, für jeden Vektor, der auf sich selber nicht senkrecht steht, wollen wir sowas finden. Das heißt, ganz, ganz streng genommen müsste ich jetzt nochmal anfangen mit, jetzt sei V ein beliebiger Vektor, der nicht auf sich selber senkrecht steht, und dann. Aber das, was wir machen nach dem und dann, ist genau dasselbe. Es ist egal, ob wir den Vektor beliebig hergenommen haben mit dieser Eigenschaft oder ob wir gesagt haben, dass es ihn mit Lemma 1217 überhaupt gibt. Das ist für die Konstruktion völlig egal. Und deswegen schreibe ich das Argument jetzt nicht nochmal hin. Einverstanden? Das war jetzt sehr pingelig, aber okay, Sie kennen mich, Sie wissen, dass ich sowas mache. Und damit kommen wir zum tatsächlich letzten Block von Definitionen in diesem Kapitel. Wir lernen jetzt Isometrien kennen und dann lernen wir als einen Sonderfall von der Isometrie Spiegelungen kennen. Das heißt, wir lernen etwas kennen und ich nenne das Spiegelungen. Und dann machen wir uns klar, dass das wirklich anschaulich was mit Spiegelungen, so wie Sie sie kennen, aus der Schule zu tun hat. Okay? Hatten Sie zu dem vorherigen Satz noch Fragen? Ich habe keine gesehen, deswegen.
Ja. Ich habe nochmal eine Frage. Ich habe gerade an die Podcast-Folge gedacht, mit, wo Sie meinten bei der Abschlussklausur, dass da auch Zusammenhänge zum Schulstoff vorkommen könnten.
Ja.
Dass man mal was erklären würde.
Ja.
Sollten wir uns für die Prüfung nochmal den Schulstoff von Vektorrechnung aus dem Abi und so anschauen?
Nö.
Das brauchen wir nicht.
Nö.
Also da komme ich zu spezifisches zum Schulstoff.
Nee.
Oder etwas, was wir auf jeden Fall hier rausnehmen können.
Genau, Sie würden das dann hier kennen. Der Grund ist, dass nicht immer klar ist, dass im Schulstoff mit den gleichen Wörtern auch dasselbe gemeint ist. Deswegen könnte es sein, dass es einfach nicht hilfreich ist, das nochmal zu wiederholen und dann vielleicht durcheinander zu kommen. Was ich eher meine ist, dass, wie wir das in den Übungsaufgaben jetzt auch teilweise schon gesehen haben, dass man dann zum Beispiel anschaulich argumentieren soll, irgendwas steht wirklich senkrecht, so im Sinne, wie man es aus der Schule kennt. Oder etwas ist eine Spiegelung, so wie man es aus der Schule kennt. Oder etwas ist eine Drehung, wie man es aus der Schule kennt. Also eher sowas. Oder wenn man irgendwas einzeichnen soll und ich sage sowas wie Würfel, ja, so wie Sie aus der Schule einen Würfel kennen oder aus dem Leben, vom Spieltisch. oder wie, oder ein Dreieck, so dass man irgendwie weiß, was damit gemeint ist, oder dass man weiß, was gemeint ist, wenn ich sage Winkel oder so. Ich meine eher nicht, dass man nochmal vom Schulstoff wiederholen sollte, falls man das da gehabt hat. Was sind Vektoren, was ist ein Skalarprodukt, was sind Matrizen, bla bla bla. Ich könnte mir vorstellen, dass es in manchen Fällen ja kontraproduktiv ist, ohne irgendjemandem in der Schule zu nahe treten zu wollen. Ja, gute Frage auf jeden Fall. Kann ich auch noch mehr zu sagen, wenn es dann ernst wird und ich wirklich Aufgaben stelle für Sie zur Orientierung, die ähnlich zu Klausuraufgaben sind. Kann ich das nochmal kommentieren. Ja, noch mehr? Dann gucken wir uns jetzt Isometrien an. Wir haben jetzt wieder sehr viel Vorgeplänkel, unsere übliche Voraussetzung, Sigma, F, bla bla bla. Und jetzt schaue ich mir noch einen weiteren K-Vektorraum an. Das darf der gleiche sein, aber vielleicht ist es auch ein anderer, deswegen heißt der W. Aber wichtig ist, dass alles endlich erzeugt ist. Und jetzt habe ich auf W quasi so eine ähnliche Situation. Das heißt, ich habe da auch eine Binärform, die heißt jetzt G, die andere hieß F. Und dann brauche ich noch einen Homomorphismus, oh, das hatten wir lange nicht mehr, so einen handelsüblichen Vektorraum-Homomorphismus von V nach W. Und der heißt Phi. Das heißt, das kommt jetzt irgendwie bekannt vor. Ich möchte sagen, was es heißt, dass Phi eine Isometrie ist. Von dem ersten Vektorraum, V mit der Form F, auf den zweiten Vektorraum, B mit der Form G. Und wenn Sie möchten, können Sie sich Isometrie merken als Homomorphismus plus respektiert eine Form. Das, so kann man das verstehen. Und wenn man es anschaulich interpretieren möchte, wird das häufig gemacht als Homomorphismus und verträgt sich mit sowas wie Abständen oder irgendwelchen anderen geometrischen Konzepten. Deswegen habe ich hier auch hingeschrieben, dass so Begriffe wie Isometrie oder isometrisch in der Literatur nicht immer einheitlich verwendet werden, denn je nachdem, was der genaue Kontext ist, meinen die einen vielleicht das und meinen das sehr speziell und die anderen meinen es vielleicht sehr allgemein. Ich meine hier in dieser Vorlesung mit Isometrie immer Homomorphismus plus Verträglichkeit mit Formen, und das bedeutet ganz konkret Folgendes: Wenn ich zwei Vektoren V1 und V2 aus dem Startraum habe und wenn ich die dann einsetze in die Form F aus dem Startraum, dann soll da dasselbe rauskommen, als wenn ich die Vektoren mit dem Homomorphismus abbilde und dann in die Form G aus dem Zielraum einsetze. Der Formwert soll sich nicht verändern. Im ersten Raum habe ich halt die Form F, im zweiten Raum habe ich die Form G, aber ansonsten ist es auch wieder nur so ein, nach dem Abbilden soll es halt genauso sein wie vorher. Und genauso in großen Anführungsstrichen, weil ja die Formen F und G verschieden sein können. Und jetzt kommt der große Warnhinweis. Zwei Räume heißen isometrisch, genau dann, Vorsicht, nicht nur wenn es eine Isometrie gibt von dem einen in den anderen, sondern die Isometrie muss dann zusätzlich noch bijektiv sein. Das heißt, wir verstehen jetzt isometrisch als eine Verstärkung von isomorph. Warnhinweis, Vorsicht, diese Wörter sind in der Literatur nicht immer klar erklärt oder sind dann vielleicht nicht genauso erklärt wie bei mir. Also fetter Warnhinweis. Aber hier in dieser Vorlesung machen wir das jetzt so. Sprich, um nachzuprüfen, ob etwas eine Isometrie ist, haben Sie häufig schon gegeben, dass es ein Homomorphismus ist. Falls nicht, bitte nachprüfen. Und dann haben Sie noch diese Geschichte mit der Verträglichkeit mit den Formen. Und wenn dann zusätzlich das Ding noch bijektiv ist, dann wissen Sie, dass die Räume, die Sie sich angucken, isometrisch sind. Und wir gucken nachher, dass da sogar wieder eine Gruppe rauskommt. Oh, Gruppe, hey. Aber erstmal kommt ein kleines Lemma. Das ist ein Lemma, bei dem der Beweis eine Übungsaufgabe ist. Ja, genau. Damit Sie nämlich einmal selber nachrechnen, was diese Isometrieeigenschaft eigentlich macht. Also wie man damit wirklich konkret arbeiten kann. Der Witz ist nämlich, und das überrascht Sie hoffentlich nicht, dass es für die Isometrieeigenschaft reicht, wenn man das auf einer Basis nachprüft. So, ne? Ist nicht so überraschend, weil man ja diese Rechenregeln hat, BLF und so, und man hat einen Homomorphismus, das heißt, alles verträgt sich mit Linearkombinationen. Wie schwierig kann das sein? Mehr habe ich zu dem Lemma auch gar nicht zu sagen. Ja.
Ich schreibe nochmal, also weil F von V1 und V2 lebt ja von einem anderen Vektorraum als dieses G von V1.
Nee. Ich verstehe total den Impuls und das ist gut. Das ist ein gesunder Impuls. Aber wir gucken mal gemeinsam hin, warum da wirklich etwas im gleichen Land lebt. Also, wohin bildet F ab? Wenn ich zwei Vektoren nehme und setze die in die Form F ein, wo lande ich?
In K.
In K. Wenn ich die Form G benutze im Vektorraum W und zwei Vektoren einsetze, wo lande ich?
In K.
In K. Und es ist dasselbe K. Ja. Weil der Buchstabe derselbe ist und weil bei mir nur Leute den gleichen Buchstaben kriegen, die auch das gleiche sind. In dieser Vorlesung. Aber Ihr Misstrauen ist komplett berechtigt. Danke. Ich feiere viel mehr, wenn Sie misstrauisch sind, als wenn Sie mir einfach alles glauben. Dankeschön. Ich drösel es nochmal für Sie auf. V und W sind Vektorräume, die durchaus verschieden sein können oder gleich, wissen wir nicht, aber sie sind über den gleichen Körper K definiert. Der heißt nicht nur gleich, der ist gleich. Sonst würde ich nicht den gleichen Buchstaben verwenden. Das heißt, F und G bilden in den gleichen Körper ab und deswegen ist es auch sinnvoll, da Sachen zu vergleichen. Das heißt, die Gleichung, die da steht, die man nachprüfen soll, ist komplett sinnvoll. Ja, genau, aber sehr gut, dass Sie nachgefragt haben. Ja. Ja. Wissen wir nicht. F ist irgendeine interessante Form und G ist irgendeine interessante Form. Oder vielleicht sind sie auch langweilig, aber wir haben keine Ahnung. Das eine könnte die Nullform sein. Das eine könnte das Standardskalarprodukt auf R auf 3 sein. Und das andere ist irgendwas über irgendeinen anderen R-Vektorraum. Wir wissen es nicht. Wir wissen ja auch überhaupt nicht, ob V und W die gleiche Dimension haben oder verschieden. Keine Ahnung. Wir wissen nur, dass das Sigma-Bilinearformen sein sollen. Das heißt, die Rechenregeln dafür sollen gelten. Und die sollen den gleichen Körper K abbilden. Ansonsten haben wir keine Ahnung. Ja. Dann kann man sich auch überlegen, was für Einschränkungen müssen denn vorhanden sein, damit so eine Gleichung wie diese Isometriegleichung erfüllt sein kann. Aber das ist eine andere Frage. Um erstmal nur zu definieren, was es ist, müssen wir das nicht genau wissen. Noch mehr Fragen? Gut, vielleicht ergibt sich ja noch mehr nach diesem Beispiel. Das ist ja immer so mit Beispielen. Manche Fragen beantworten sich und andere kommen auf. Starten wir mit R und mit R Quadrat. Und diesmal sind V und B wirklich der gleiche Vektorraum. In beiden Fällen haben wir R Quadrat. Und ich starte mit der geordneten Standardbasis. Das heißt, auf der einen Seite möchte ich jetzt mit der geordneten Standardbasis arbeiten, in V. Auf der anderen Seite in W, das heißt, obwohl die der gleiche Raum sind, haben die jetzt in meinem Kopf so zwei verschiedene Identitäten, einmal V, einmal W. Und in W möchte ich gerne mit einer anderen Basis arbeiten, die heißt C-Hut. Und das ist eben nicht die geordnete Standardbasis, sondern die besteht aus den Vektoren 1, 1 und 1, 0. Und ich fange an mit diesem Setup, weil ich die beiden Formen F und G nicht irgendwie so hinschreiben möchte explizit, sondern ich möchte die in Form von Gramschen Matrizen angeben. Und das wird eine Art und Weise sein, wie wir häufig damit arbeiten. Das gehört zu den, wie nennt man das, zu diesen Möglichkeiten, Wechsel der Darstellungsform zu üben. Ich kann Ihnen so eine Form geben, indem ich eine Abbildungsvorschrift hinschreibe. Ich kann Ihnen das geben, indem ich sage, was auf einer Basis passiert. Ich kann Ihnen das geben, indem ich eine Gramsche Matrix hinschreibe. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und es wäre toll, wenn Sie üben würden, die ineinander zu überführen. Kleiner Tipp. Hier haben wir jetzt Gramsche Matrizen. Einmal für F bezogen auf B-Hut und einmal für G bezogen auf C-Hut. Okay, das sind also diese beiden wunderschönen Matrizen. Wir sehen, die haben was miteinander zu tun. Wir wissen noch nicht, ob das was bedeutet. Die Basisvektoren aus C-Hut kriegen jetzt noch Namen, damit ich mit denen einfacher arbeiten kann. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt komme ich nämlich mit einem Homomorphismus um die Ecke von V nach W. Der Homomorphismus heißt Phi. Und den gebe ich Ihnen jetzt, indem ich Ihnen sage, was der auf den Basisvektoren von V, mit denen wir hier arbeiten, macht. Und wie wir wissen, reicht das? Ist ja ein Homomorphismus. Okay? Also lege ich einfach fest, Phi soll den ersten Basisvektor 1, 0 auf sich selber abbilden und den zweiten 0, 1 auf 1, 1. Und da sehen Sie schon, ah, das ist interessant, die Bilder der Basisvektoren sind genau die neuen Basisvektoren, also die aus C-Hut. Das heißt, wir haben hier wirklich so eine Basis zu Basis abbilden. Und dann kommt Lemma 1219 und sagt, wenn wir nachgucken wollen, ob Phi eine Isometrie ist, dann müssen wir das nicht für alle Vektoren überprüfen, sondern es reicht, wenn wir das für die Basisvektoren machen. Also gucken wir jetzt mal. Das fühlt sich ja an wie eine große Zeitersparnis. Schauen wir mal, wie nervig diese Rechnungen sind. Indem wir nämlich jetzt die beiden Basisvektoren B1 und B2 von V hernehmen und einmal nachprüfen, was passiert, wenn man die Form anwendet. Wie viele mögliche Kombinationen dieser zwei Basisvektoren gibt es, für die wir jetzt nachprüfen müssen, ob die Isometrieeigenschaft erfüllt ist? Ja? Vier. Die beiden mit sich selber sind zwei Möglichkeiten und die beiden miteinander in beide Richtungen sind nochmal zwei Möglichkeiten. Möglichkeiten, insgesamt 4. Genau, sehr schön. Und dann fangen wir an. Wir nehmen also die Form f und setzen b1 ein mit sich selber und rechnen nach, was es ist. Ich habe keine konkrete Vorschrift, aber ich kann ja in die Gramsche Matrix gucken und dann gucke ich da nach links oben, da steht eine 1, also weiß ich, der Wert ist 1. Jetzt vergleiche ich das mit dem, was rauskommt, wenn ich b1 mit phi abbilde und das dann in g einsetze. Und hier sehen wir, was der Vorteil ist davon, wie wir alles gestrickt haben, denn b1 phi ist ja einfach der zweite Basisvektor c2 und wenn ich den mit sich selber in die Form g einsetze, kann ich wieder an der Gramschen Matrix ablesen, was rauskommt. Das heißt, da gucke ich nach unten rechts in die Ecke und sehe eine 1 und das ist dasselbe. Also haben wir da die Gleichheit. Und das war eine Rechnung von 4. Zweite Rechnung, da setze ich b1 und b2 ein. In der ersten Gramschen Matrix kriege ich den Wert für f, das ist eine 3. Wenn ich mit phi abbilde, muss ich halt wieder ausrechnen, was rauskommt. Da kommen wieder Basisvektoren raus, also gucke ich jetzt in die Gramsche Matrix für g im Vektorraum w und lese auch wieder den Wert in der Matrix an der richtigen Stelle ab und sehe, das ist auch wieder eine 3. Und so geht es mit den anderen Rechnungen auch. Das heißt, hier ist das ganze Setup so, dass man die Informationen möglichst schnell sieht und möglichst wenige Rechnungen selber machen muss, einfach nur damit Sie einmal sehen, was muss ich eigentlich vergleichen. Ergibt es Sinn? Und im richtigen Leben muss man dann häufig noch ein bisschen mehr umrechnen. Aber so haben wir einmal gesehen, wie man die Informationen aus der Gramschen Matrix kriegt und was man eigentlich vergleichen muss. Und jetzt gucke ich mal, was es für Fragen gibt. Sie waren, glaube ich, zuerst. Ja.
Warum ist es wichtig, was zum Beispiel g von c2 c2 ist?
Weil c2 das Bild ist von b1 unter phi. Das heißt, wenn ich ausrechnen möchte, also oben in der Definition, ich gehe nochmal dahin, da steht ja, man soll immer für zwei Vektoren aus V den F-Wert vergleichen mit den Bildern der Vektoren beim G-Wert. Und wenn ich also jetzt anfange mit B1 und B1 und dann beim Abbilden auf C2 und C2 lande, dann muss ich das vergleichen. Einmal für F, einmal für G. So komme ich dahin. Gerne. War das auch Ihre Frage? Nee. Dann können wir mal kurz gucken, was passiert. Sollen wir das mal eben machen? Ja? Sollen wir kurz? Moment, ich brauche ein Fenster. Ich schnappe mir da ein Fenster auf der Tafel. Also, ich erfinde jetzt kurz was. Variante. Aber ich möchte nur eine Sache verändern. Ich kann ja mal das Bild von B1 unter phi verändern. B1 unter phi könnte ja auch sein, ich denke mir mal kurz was aus. Das könnte ja auch minus 1,0 sein. Ah ne, wir machen mal minus 0,1. Also 0 minus 1. Was halten Sie da? Das wäre was anderes. Das heißt, der Formwert, den ich jetzt ausrechnen müsste, wäre g von b1 phi mit sich selber, also von 0 minus 1. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht mehr in der Gramschen Matrix einfach sehe, was es ist. Aber vielleicht haben Sie ja die Idee, was ich da machen kann. Mit welchen Informationen kann ich das Bild jetzt trotzdem ausrechnen? Was muss ich machen? Ja?
Ja, wir haben doch irgendwie eine Basis gegeben und können wir nicht den Vektor als Basis darstellen?
In der Basis darstellen, meinen Sie?
Ja.
Genau, machen wir das. Wie kann ich den Vektor 0 minus 1 mit den Basisvektoren, auf die Gramsche Matrix sich bezieht, also C1 und C2, darstellen. Sagen Sie mir mal die Linearkombination. Ja?
Minus einmal die erste, einmal die zweite.
Prüfen wir es mal kurz nach. 1, 1 minus 1, 0 ergibt 0, 1. Ich würde sagen, ein Vorzeichen müssen wir noch umdrehen. Und dann stimmt es. Oder? Oder habe ich mich jetzt vertan? Ach nein, ist ja andersrum. Dann haben wir minus 1, minus 1, plus das. Nee, Sie haben völlig recht. Ich habe die Indizes vertan. Sie haben völlig recht. So ist es richtig. Und inwiefern hilft das jetzt, wenn ich den Wert von diesem Pärchen unter G ausrechnen möchte? Was mache ich denn jetzt? Was machen wir immer, wenn wir keine Ahnung haben?
Ah.
Genau. In diesem Fall B1 ELF, aber ja, es ist die Parallele zur Homomorphie-Eigenschaft. Das heißt, ich setze für die Vektoren die Linearkombination ein, e von minus c1 plus c2, Komma minus c1 plus c2, und dann kommt ELF, dann ziehe ich das auseinander und kriege insgesamt vier Terme, minus c1 mit sich selber, c2 mit sich selber und über Kreuz. Und diese Terme kann ich aus der Thalamischen Matrix ablesen, weil ich da jetzt in der richtigen Basis dran habe. Schreibe ich nicht alles hin, weil es nicht hinpasst, aber ich sage mal Stichwort Thalamische Matrix. Es ging ja nur darum zu erklären, wie es geht. Hat es Ihre Frage beantwortet? Sehr gut. Und danke fürs Mitmachen und danke fürs Linearkombination besser sehen als ich. Haben Sie noch mehr Fragen zu diesem Beispiel? Okay, dann gucken wir, was als nächstes passiert. Wir sind ja bald fertig. Wir sind ja bald fertig mit Kapitel 12. Als nächstes, oh ja, genau, darauf habe ich schon gefolgt. Wir zeigen nämlich endlich mal wieder, dass etwas eine Gruppe ist. Ha! Unsere Voraussetzungen sind wie vorher. Diesmal haben wir aber nur einen Raum, also nicht V und W, sondern alles passiert mit V selber. Wir gucken uns Endomorphismen von V an und gucken, ob das Isometrien sind. Und wir machen es noch ein bisschen spezieller. Die Notation, die ich hier einführe und die wir nicht lange brauchen, aber hier war es gerade ganz praktisch, ist die Definition I und ein F von V. I für Isometrie und ein F wegen F und V wegen V. Und das sind diejenigen bijektiven Isometrien, oder es sind alle bijektiven Isometrien von V in sich selber, die sich auf F beziehen. Das heißt, ich habe zweimal den gleichen Raum, ich habe zweimal die gleiche Form und ich stecke hier zusätzlich noch die Bijektivität rein. Das heißt, ich habe hier nicht nur Isometrien von V in sich selber, sondern bijektive Isometrien von V in sich selber. Und das erkennen Sie daran, dass am Anfang GLV steht. GLV sind alle Automorphismen von V. Und die bilden eine Gruppe mit der Hintereinanderausführung. Das können wir noch mal kurz checken. Was ist da los? Wenn ich zwei bijektive Endomorphismen hintereinander ausführe, kommt wieder ein bijektiver Endomorphismus raus. Assoziativgesetz haben wir schon immer für Abbildungen, schon seit wir denken können. Neutrales Element ist die identische Abbildung und Inverse gibt es, weil bijektive Abbildungen inverse Abbildungen haben und weil die Inversen von Homomorphismen, wenn sie existieren, wieder Homomorphismen sind. Also haben wir da eine Gruppe. Und das ist deswegen so großartig, weil wir jetzt zeigen wollen, dass dieses IFV eine Gruppe bildet. Und um das zu machen, können wir das Untergruppenkriterium anwenden. Das heißt, wir müssen nicht alles zu groß nachrechnen, wir können das Untergruppenkriterium benutzen. Ich muss noch gar nicht wischen. Gut. Wir gehen einfach an die rechte Tafel und beweisen das nochmal. Es sei denn, Sie möchten, dass ich noch irgendwas wiederhole, mich noch ein bisschen mehr über Gruppen freue. Lemma 12.21. Da ist schon ganz viel dazu gequatscht. ELV mit der Hintereinanderausführung ist eine Gruppe. Wenn wir also zeigen wollen, dass dieses IFV mit Hintereinanderausführung eine Gruppe ist, dann reicht es zu zeigen, dass es eine Untergruppe ist. Wenn wir also das Untergruppenkriterium an für die große Gruppe ELV mit Sternen. Und um das noch exakter zu machen, ist es ELV als Teillänge von. Also, wenn man sagt, worauf man das Untergruppenkriterium anwendet, dann muss man ja eigentlich immer zwei Sachen sagen, nämlich die große Gruppe und die Teillänge, auf die man das anwendet. Das habe ich jetzt gemacht. Das ist die große Gruppe und die Existenz der großen Gruppe ist wichtig, damit man das Teilgruppen-Untergruppenkriterium anwenden kann. Aber man muss ja auch sagen, auf welche Teilmenge man sich bezieht und das ist die FV. Erinnert sich irgendjemand an das Untergruppenkriterium? Vielleicht können Sie es extrahieren aus den anderen Teilen irgendwas Gedönskriterien, die wir so haben. Ja.
Also man muss die Voraussetzungen prüfen, ob das
ob es eine Teilmenge ist? Das haben wir zum Glück gegeben, aber danke, dass Sie das dazu sagen.
Und dann muss man prüfen, ob das neutrale Element drin liegt.
Ja.
Und ob, ich glaube, es war V und W und wenn man sie zusammenrechnet,
das eine mit den Inversen des anderen.
Genau.
Bingo.
Was ist irgendwie da drin liegt.
Zeigen. Die identische Abbildung nach V, die nämlich das neutrale Element ist, muss drin liegen. So. Und wenn ich mir zwei Isometrien schnappe, zwei bijektive Isometrien genau gesagt, und ich nenne die jetzt Phi und Psi, dann muss die eine verknüpft mit den Inversen der anderen wieder drin liegen. Ja, genau, da haben wir unser wunderschönes Untergruppensystem. Und ich hoffe, dass Sie mir zustimmen. Diese ursprüngliche Voraussetzung, dass es überhaupt eine Teilmenge sein muss, die ist klar, weil es da steht. Und ich hoffe, Sie stimmen mir auch zu, dass wir jetzt nicht diskutieren müssen, ob die identische Abbildung drin liegt. Wenn ich nichts mache, dann sind natürlich diese Formwerte immer gleich. Also haben wir eigentlich nur hier irgendwas Interessantes zu zeigen. Dann nehme ich mir nochmal solche Leute her. Achso. Und ein Homomorphismus, Gesundheit, ein Homomorphismus und erfüllt die Symmetrie-Eigenschaft. Das schreibe ich jetzt hin, aber sag dazu ansonsten nichts weiter. Das ist die identische Abbildung, ich meine. Das ist der erste Teil. Dann kommt der zweite Teil, dafür schnappe ich mir die Abbildung, 4 und C. Sein C. Bijektive Isometrien. Wir wissen, was wir zeigen müssen. Wir können noch mal kurz einen Realitätscheck machen. Existiert dieses Ding hier? Ja, ja. Denn C ist ja aus IFV, also insbesondere aus GLV. Die Leute hier sind bijektiv. Es existiert also eine Umkehrabbildung. Und die geht auch von V nach V. Und die ist auch ein Homomorphismus. Interessant ist also eigentlich nur, ob die Verträglichkeit mit der Form funktioniert. Das könnte man jetzt einmal für das Inverse von C zu Fuß nachprüfen. Oder man könnte sich auch direkt die Kombination angucken. Ich fange mal an zu rechnen und wir gucken, was passiert. Zunächst mal wissen wir, weil Phi aus dieser Menge IFV kommt, dass wenn ich einen Formwert ausrechne, und ich auch weg von Phi loslasse, dass dann hinterher immer noch dasselbe rauskommt. Denn wir haben ja hier 2 mal F als die Form, die wir anwenden. Das heißt, wir wissen für alle, wie heißen die Leute, V und B, V, F von V und B ist das gleiche wie F von V und Phi, Komma, B, Phi. Hier verwende ich die Eigenschaft, die ich benutzt habe zur Definition von Isometrien. Und ich wende sie an im Spezialfall, dass der gleiche Raum ist und auch die gleiche Form. Und dann sieht es so aus. Dann schnappe ich mir das zweite Korn. Und ich möchte mich gerne daran erinnern, dass wenn ich Psi hoch minus 1 bilde, und wir wissen ja, es gibt das, wenn ich das dann mit Psi verknüpfe, egal in welche Richtung, dann kommt immer die identische Abbildung raus. Denn das ist ja der Witz bei der Umkehrabbildung. Stimmt? Also schreibe ich das einmal hin. Psi hoch minus 1 hintereinander ausgeführt mit Psi ist die identische Abbildung. Wenn ich das also auf irgendwelche Vektoren werfe, dann verändert sich der Formwert deshalb nicht, weil die Vektoren sich auch nicht werden. Und das wird gleich wichtig. werfe ich jetzt noch die Abbildung Psi hoch minus 1 Stern Psi in dem Wissen, dass die nichts machen. Und genau das gleiche mache ich mit Sinusen. Ich werfe die Abbildung drauf, die hier steht, in dem Wissen, dass sie nichts macht und dass sie deswegen auch diesen Formwert nicht verändert. Das heißt, wir machen mit sehr viel Aufwand gar nichts. So könnte man es auch beschreiben. Und das schreibe ich jetzt hin und hoffe, dass ich mich nicht herschreibe für die ganze Zeit. Also hier kommt V hoch Phi und das dann noch hoch Psi hoch minus 1 Stern Psi und das Ganze nochmal mit W, W Phi hoch Psi hoch minus 1 Stern Psi. Na, wenn wir das jetzt nochmal umschreiben, dann wenden wir hier zuerst Psi hoch minus 1 an und dann danach Psi und genauso hier. Das heißt, da stehen Bilder von irgendwas. Und dann werden die Leute nochmal mit Psi abgebildet. Wenn ich zwei Vektoren habe und die in Form einsetze und dann die Vektoren mit Psi abbilde, dann ändert sich nichts, weil Psi aus diesem IFV-Dings auseinanderkommt. Ich kann also jetzt einfach das hier künstlich so lesen, als wären die Vektoren, die mich interessieren, diese hier, V hoch Phi hoch Psi hoch minus 1 und W hoch Phi hoch Psi hoch minus 1, die interessieren mich. Und dann bilde ich jeweils noch mit Psi ab. Und der Formwert ändert sich nicht, wenn ich das weglasse. Das heißt, hier verwende ich das Psi, was aus V kommt. Und dann steht da F von V hoch Phi hoch Psi hoch minus 1. Und B hoch Phi hoch Psi hoch minus 1. Und jetzt vergleichen wir mal, wenn ich V und B einsetze in F, dann kommt dasselbe raus, als wenn ich V und B vorher mit Phi und dann mit Psi hoch minus 1 abbilde. Oder in anderen Worten, Phi Stern Psi hoch minus 1 erfüllt diese Symmetrieeigenschaft und kommt deswegen aus der Nähe mit V. Und das wollte ich mir zeigen. Die anderen Sachen, nämlich dass es ein Homomorphismus ist und bijektiv, die muss ich nicht zeigen, weil wir da bei der Hermann-Lasgrund schon wissen. Ich habe das Bedürfnis, noch so einen Satz hinzuschreiben oder so also keinen. Ich weiß auch nicht, welchen Satz ich hinschreiben möchte. Moment, es gibt so viele Sätze, ich muss kurz überlegen.
Während ich wische, können Sie sich, wenn Sie möchten, die Definition einer Spiegelung angucken. Dann los. Unter unserer üblichen Voraussetzung, dass V endlich erzeugt wird über K und Sigma ein Körperautomorphismus und F eine Sigma-Bilinearform, wollen wir jetzt noch mit reinstecken, dass F orthogonal ist. Was war das nochmal? Orthogonal war symmetrisch und die Charakteristik des Körpers ist nicht 2. Das heißt, Sie können, wenn Sie wollen, an den Körper der reellen Zahlen denken. Für den Moment, das schadet nicht. Und ich möchte voraussetzen, dass es einen Vektor gibt, der nicht auf sich selber senkrecht steht. Der heißt V0 und das wird jetzt unser Bezugsvektor für die Definition von einer sogenannten Spiegelung. Und diese Spiegelung hat als Index den Vektor, mit dem wir angefangen haben. Wir werden später im Beispiel sehen, was das damit auf sich hat. Und die Definition der Spiegelung sieht erstmal einigermaßen schrecklich aus. Ich schnappe mir irgendeinen beliebigen Vektor V und bilde ihn mit dieser sogenannten Spiegelung S-Index V0 ab, indem ich Folgendes tue. Vorsicht, das wird jetzt lang. Ich bilde eine Linearkombination von dem Vektor V, den ich abbilde, mit einem skalaren Vielfachen von V0. Und der Skalar, den ich vor das V0 schreibe, der wird in folgender Weise zusammengebastelt. Ich nehme die 1 des Körpers und ändere das Vorzeichen, also minus 1 des Körpers. Plus minus 1 des Körpers mal, und jetzt kommt haufenweise Zeug, ich nehme den Formwert von V mit V0 und multipliziere mit dem Formwert von V0 mit sich selber hoch minus 1. Und das ergibt Sinn, weil dieser Formwert nicht 0 ist. Das heißt, der hat im Körper auch ein multiplikatives Inverses. Und ich habe den Eindruck, dass irgendeine Klammer falsch gesetzt ist. Aber das gucke ich mir gleich nochmal an. Also, ich habe diese minus 1 des Körpers. Und dann kombiniere ich mit diesen Formwerten f von v mit v0 und f von v0 mit sich selber hoch minus 1. So bastle ich einen Skalar und dieser Skalar wird vor das V0 geschrieben und daraus bastle ich meine Linearkombination, die mir das Bild gibt, unter der sogenannten Spiegelung. Und ich behaupte hier, und wenn Sie eine Podcast-Folge oder Übungsaufgabe oder irgendwas dazu haben wollen, dann sagen Sie es schon lüg, ich behaupte hier, dass wenn man R hoch 3 nimmt und wenn man da das Standardskalarprodukt als F nimmt, dass man dann über diese Definition genau das bekommt, was anschaulich Spiegelung sind. Was wir hier also sehen, ist eine Verallgemeinerung von dem, was wir anschaulich als Spiegelung kennen. Und wir können ja mal ein Beispiel rechnen dazu. Genau, da habe ich hier nichts mehr vorbereitet, aber ich habe in meinen Notizen was stehen. Wollen wir vielleicht vorher mal eine Rechnung machen, die so ein bisschen zeigt, warum das Wort Spiegelung vielleicht angemessen ist? Also, ich kann Ihnen zwei Hinweise geben. Der eine Hinweis ergibt sich, glaube ich, durch mein kleines Beispiel. Der andere Hinweis ist ein bisschen allgemeiner. Oh, nicht schon wieder die Tafel vergessen. Das ist die linke. So. Das mache ich mal als Bemerkung, weil das einigermaßen allgemein ist. Ich behaupte zum Beispiel, dass Leute, die im Senkrechtraum von V0 leben, von der Spiegelung auf sich selber abgebildet werden. In anderen Worten könnte man diesen Senkrechtraum wie so eine Spiegelachse interpretieren. Da wird ja auch bei der Spiegelung alles auf sich selber. Da gibt es Sinn, so ein bisschen anschaulich. Wir nehmen also jetzt die Mutation aus der Definition, die möchte ich gerne behalten. Und jetzt möchte ich ein paar Sachen nachrechnen. Ich fange an mit B aus dem Senkrechtraum von V0. Dann rechnen wir los. Was passiert, wenn ich dieses W mit SV0 abbilde? Können wir mal einsetzen, was da steht. Da habe ich dann, wie war das? Ich habe den Vektor, den ich abbilde, plus irgendein Vorfaktor mal V0. Also muss ich nur gucken, was der Vorfaktor ist. Also habe ich W plus und dann steht ja dieses minus 1 des Körpers, minus 1. Dass es da so komisch steht, liegt daran, dass nicht so klar ist, was minus bedeutet, aber es ist klar, was plus das additive Inverse bedeutet. Das ist in jedem Körper klar, was es heißt. Deswegen steht das da so komisch. Wenn wir über R rechnen, dann ist es sowas, also dann vereinfachen sich solche Ausdrücke zu minus 2. Aber hier steht es jetzt so. Dann habe ich mal von W mit V0 mal noch irgendwas, aber Augenblick. W liegt im Senkrechtraum von V0, das heißt F von W mit V0 ist 0. Also habe ich hier, dass dieser ganze Vorfaktor mit 0 multipliziert wird, weil F von W mit V0, die Reihenfolge ist richtig, 0 ist. Das heißt, da kommt tatsächlich W raus. Sehen Sie, was da passiert? Dieser Vorfaktor, der vor dem V0 steht, der enthält Sachen, die 0 werden können. Nämlich dieses in der Mitte, dieses F von V, V0. Je nachdem, was V ist, kann da 0 rauskommen. Und in dem Fall fällt dieser ganze Teil weg und es bleibt nur der erste Vektor da stehen, den wir abbilden. Und dementsprechend werden, wenn man das so definiert, werden jetzt sehr viele Vektoren, oder das hängt von der Dimension des Raums ab, aber in meiner Vorstellung ist es immer so, dass da sehr viele Vektoren einfach auf sich selber abgebildet werden. Und dann gibt es noch ein paar andere und die werden auf minus sich selber abgebildet. Und das ist quasi das, was anschaulich dann für mich die Spiegelung. Gucken wir nochmal nach, ob unsere Anschauung hier wirklich stimmt. Schauen wir, wohin V0 abgebildet wird. Ganze Vorfaktorengedöns und das ist V0 plus minus 1 des Körpers und nochmal minus 1 des Körpers mal na, F von V0 mit sich selber mal F von V0 mit sich selber auf minus 1 ist doch einfach nur die 1 des Körpers. Oder? Das heißt, es ist so, als würde man minus 2 mal die 1 des Körpers nehmen, wenn 2 definiert wäre im Körper. Das Ganze jetzt noch verknüpft mit V0. Denn das, was wir da ausbrechen können, wäre der Vorfaktor. Also steht hier einmal V0 minus V0 nochmal minus V0, also insgesamt minus V0. Und dieses 1 K, was da entstanden ist, das sollte ich vielleicht auch mit dem Teil kommentieren. Dieses 1 K ist F von V0 mit sich selber mal F von V0 mit sich selber. So minus 1. Diese ganzen Klammern sind so ein bisschen seltsam. Wenn man angefangen hat zu rechnen und sich gemerkt hat, was da immer passiert, dann weiß man, wo die Klammern hin müssen. Also so kommen die ganzen Vorfaktoren zustande. Und ich hoffe, dass das ein bisschen Anschauung bringt. Die Vielfachen von dem Vektor, die man für die Definition benutzt, gehen auf minus sich selber. Der Senkrechtraum wird festgelassen. So kann man sich das merken. Und jetzt kommt ein Beispiel, was noch ein bisschen konkreter ist. Das mache ich kurz, aber es ist hoffentlich so ein bisschen anschaulich. Und wenn Sie mehr dazu wissen wollen, dann sagen Sie einfach Bescheid oder sagen Sie schon Lüge oder so. Dann kann ich das in der Podcast-Folge noch mal ein bisschen ausführlicher aufdröseln. Aber das, was ich mir überlegt habe, das ist was in R². Und ich hoffe, das macht das Ganze ein bisschen anschaulich. Wir nehmen nämlich R² mit dem Standardvektor. Ich habe vorhin behauptet, dass wenn man sowas wie R² oder R³ nimmt und das Standardskalarprodukt, dass das dann anschaulich und das ist was bedenkt, was eine Spiegelung machen sollte. Also schauen wir. Thank you.
Es ist viel lustiger, wenn man nicht sofort sieht,
was es ist. Hier kommt eine Abbildung Alpha. Alpha ist ein Endomorphismus von R². Da es ein Endomorphismus ist, reicht es, wenn ich Ihnen Bilder von Basisvektoren sage. Und die Basisvektoren, die ich mir ausgesucht habe, sind 1, 0 und 1, 1. Die bildende Basis. Und der eine soll auf minus sich selber gehen und der andere soll irgendwas anderes Komisches tun. Jetzt habe ich da Bilder von Basisvektoren, setze das linear fort, dann kriege ich einen Endomorphismus von V. Und wir können ja mal ein Bild malen. Hier wäre 1, 0. Wir können ja mal einen Pfeil malen oder mit einer Farbe gucken, wo der hingeht. Wo muss ich das Bild hinmalen unter Alpha? Ja?
Nach links.
Mhm, genau. Und wo genau?
Denselben Abstand, ja, zur Parallaxe wie
jetzt. Genau. So, das heißt, hier habe ich einmal das, was Alpha macht. Und dann habe ich noch meinen zweiten Basisvektor, 1, 1, der ist hier. Wo geht der hin? Gesundheit! Wohin geht 1, 1? Und der Alpha? Wo muss ich den malen? Ach komm, Sie, Bilder malen. Das können wir alle, oder? Ja.
Parallel
über dem anderen, genau. Das ist minus 1, 1. Sieht das aus wie eine Spiegelung? Okay. Dann könnten wir noch versuchen nachzuweisen, ob das eine ist, nach unserer Definition für dieses F, also für das Standardgalaktikum. Dafür müssen wir irgendwie eine Idee kriegen, was das V0 ist oder was ein Kandidat für V0 ist. Und da möchte ich jetzt ein bisschen unsere Intuition, an unsere Intuition appellieren. Wir haben gesehen, dass ganz allgemein bei der Definition von Spiegelung, so wie wir es gemacht haben, der Vektor, der die Spiegelung definiert, auf minus sich selber geht, das ist immer so, und Leute aus dem Senkrechtraum bleiben fest. Mit diesen Informationen möchte ich Sie bitten, mal zu gucken, ob Sie einen Vektor sehen, der ein heißer Kandidat ist für dieses Problem. Denn wir brauchen erst eine Idee, dann können wir testen, ob die Spiegelung für das Problem, was wir ausgedrückt haben, vielleicht das Alpha ist oder sowas ähnliches. Ja. 1,0? Genau, weil das minus sich selber geht, ne? Würde ich auch sagen. Das ist zumindest ein Kandidat. Das heißt, wir probieren jetzt aus. Oder wir stellen die Frage. Ist Alpha die Spiegelung für 1,0? Das heißt, wir definieren jetzt 1,0 als unser V0, gucken uns die Spiegelung an und schauen, ob wir das gleiche machen wie Alpha. Und heißer Tipp, wenn Sie in Übungsaufgaben gebeten werden, zu zeigen, dass irgendwas eine Spiegelung ist oder eine Hintereinanderausführung von Spiegelung oder irgendwas in der Art, dann kann das eine Art sein, anzufangen. Also irgendwie zu gucken, erkenne ich das wieder? Finde ich Vektoren, die auf eine Art abgebildet werden, die zu der Spiegelung passt, die ich im Hinterkopf habe? Vorfaktoren ausrechnen müssen mit F. Also brauche ich jetzt noch irgendwie Informationen, was dieses F macht. F ist das Standardskalarprodukt. Ich muss also wissen, wie F abbildet. Ja, zum Beispiel brauche ich F von unserem Vektor mit sich selber. Was ist denn das? Wenn der Vektor jetzt mit sich selber Formwert 0 hat, dann kann ich ihn nicht als Ausgangsvektor für die Spiegelung verwenden. Das wäre blöd.
Achse, erster Test, gucken, ob der überhaupt mit der Form das tut, was wir wollen, ja?
Also wenn es die Stoffwärtskala abholt, ist dann das 1.
Richtig, genau, 1 ist nicht 0, also funktioniert das. Also nochmal, nur weil Sie einen Vektor gefunden haben, der auf mindestens selber geht, heißt das noch nicht, dass alles funktioniert. Der soll dann bitte auch für die Form nicht auf sich selber senkrecht stehen, ansonsten können Sie den ja nicht da oben in der Definition einsetzen. Das funktioniert dann nicht. Okay, das brauchen wir also. Und dann müssen wir gleich uns irgendwie noch überlegen, was wir machen, wenn wir irgendeinen Vektor in die Form setzen mit diesem V0. Aber das Gute ist, das ist ein Standardbasisvektor und wir können mit der Standardbasis und dem Standardskalarprodukt sehr einfach rechnen. Wie sieht die Linearkombination aus? Was mache ich, wenn ich dann einsetze für das Standardskalarprodukt für die Basisvektoren? Dann kommt das so raus. Das heißt, dann habe ich jetzt das. Naja, um nachzugucken, ob die Spiegelung Alpha ist, reicht es doch. Da müssen wir nicht für alle Vektoren alles nachrechnen. Das reicht doch, wenn wir für den zweiten Basisvektor nachrechnen, dass dasselbe passiert mit Alpha. Oder? Für den ersten wissen wir es schon. Für den zweiten müssen wir es noch nachrechnen. Hier haben wir gesehen, was man da eigentlich ausrechnen muss. Moment, ich habe die Hand gesehen. Ich komme weg zu Ihnen. Mal f davon, achso, mal, da fehlt irgendwie. irgendwas daran und da fehlt immer, das vergesse ich so oft. Mal B1 fehlt hier, ne? Und hier fehlt auch mal B1. Das tut mir leid, aber das ist wirklich etwas, was mir oft passiert. Ich versuche mich mehr zu konzentrieren. Ich schreibe immer diesen Vorfaktor hin und vergesse, dass da hinten noch ein Vektor kommt. Ja.
Warum haben wir bei gestern, wenn wir gerade was korrigiert haben, jetzt dieses F von B1, B1 nicht mehr?
Weil es 1 ist. Das heißt, dann kann ich das weglassen. Wenn eine 1 steht, lasse ich die weg. 1 und minus 1 ist auch 1. Und solche Vorfaktoren lasse ich dann immer direkt weg. Das haben wir irgendwo. Ich hatte irgendwo zwischendurch gefragt, da oben steht es, genau. F von B1 mit sich selber ist 1. Ich habe noch eine Hand gesehen, aber die ist jetzt wieder weg. Waren Sie das? Ist erledigt? Genau, ja, danke schön. Also wenn wir das jetzt alles einsetzen, dann haben wir hier B2 und S ist, ich setze ein, B2 plus dieses Zeug mal F davon mal 1, das lasse ich sofort weg, mal B1. Und jetzt rechnen wir das aus und ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. B2 ist der Vektor als 1. Jetzt kommt das, minus 2 mal das, f von b2, b1 haben wir ausgerechnet, mal 1, mal b1, b1 ist 1, 0. Und wenn wir das alles zusammenrechnen, dann haben wir hier 1, 1 plus minus 2, 0, also insgesamt minus 1, 1. Und jetzt können wir einmal kurz vergleichen, das ist dasselbe wie B2 unter Alpha. Und damit haben wir jetzt die Spiegelung, die wir definiert haben, für den ersten Basisvektor auf den beiden Basisvektoren dasselbe macht. Und das ist eine Möglichkeit zu sehen. Ne, das machen wir ganz oft, dass wir gucken, machen zwei Abbildungen das gleiche oder sind sie gleich, indem wir schauen, bilden sie alle Vektoren gleich ab. Und wenn es Homomorphismen sind, dann reicht es auf einer Basis zu gucken, ob sie gleich. Und ich wollte ein kleines Beispiel zeigen, um einmal zu illustrieren, wie kann man da auf Ideen kommen. Und ich komme häufig auf Ideen, indem ich so ein paar Vektoren nehme und Bilder ausrechne, dann vielleicht eine kleine Zeichnung mache und dann irgendwie einen Kandidaten finde, so mit dem Vektor könnte es vielleicht klappen. Und wenn das nicht geht, ja, vielleicht mit einem skalaren Vielfachen davon. Oder vielleicht muss ich ne, irgendwie ein bisschen basteln. Aber ich dachte, so kann ich nochmal ein bisschen veranschaulichen, was da passiert. Hier können Sie ja nochmal Zeichnung starren und mir sagen, was ist in unserer Anschauung mit dem Senkrechtstehen? Also, was ist hier das Erzeugnis von dem V0 in der Definition einer Spiegelung? Und was ist der Senkrechtraum? Können Sie das sehen? Oh, es hat zu viel Information auf einmal. Ja, ich verstehe das. Und es geht einfacher, wenn man ein, zwei Aufgaben selber gerechnet hat. Dann kriegt man besser ein Gefühl dafür. Also meine Anschauung ist es so, der Senkrechtraum ist das, was ich mit der Spiegelachse oder Spiegelebene oder je nachdem, wie man es veranschaulichen will, identifiziere. Das heißt hier, wenn wir den Vektor 1, 0 und das Erzeugnis davon als Erzeugnis von V0 interpretieren, dann ist meine Spiegelachse der Senkrechtraum. Das ist das. Das ist wirklich der Senkrechtraum. Und diese Vektoren bleiben alle fest und die Spiegelung macht wirklich das, was man denkt. Die vertauscht die beiden Seiten. Und jetzt hier alles fest. Ergibt es Sinn? Ich schlage vor, nochmal selber ein Beispiel in R auf 3 zu machen, auch wieder mit dem Standardskalarprodukt und dann auch wieder zu gucken, was ist mein Erzeugnis von V0 und was ist dann in dem Fall die Spiegelebene. Spiegelebene in dem Sinne, dass eine Ebene festgelassen wird, nicht nur ein eindimensionaler Teil. Gucken Sie mal, ob Sie das hinkriegen und wenn Sie losrechnen und merken, dass irgendwas nicht funktioniert, dann sagen Sie es mir, sagen Sie es schon lügt, dann kann ich für Sie mal ein Beispiel in der Podcast-Folge machen. Und in den Übungen ist es auch auf jeden Fall Thema. Damit ist Kapitel 11 zu Ende und ich würde mir gern so zwei, drei Minuten schnappen, um zu luschern, was am Anfang von Kapitel 13 passiert und dann können wir darüber sprechen, was es sich lohnt, sich für die nächste Woche anzugucken. Okay? Kapitel 13. Bevor ich anfange, das mit Ihnen so ein bisschen zu besprechen, möchte ich eine Frage stellen. Wer alles hört auch noch Parallelanalysis? Sind ja vielleicht nicht alle, aber fast alle. Okay.
Wer freut sich über so Vorlesungs-Crossover? Einige, okay. Wie oft passiert es, dass aus der Analysis so explizite Crossover in die lineare Algebra kommen? Passiert das manchmal? Das ist irgendwie, ja? Manchmal, okay. Hier hatten wir das ja auch noch nicht so oft, aber ab und zu haben wir das gehabt in Richtung Analysis oder Geometrie, und dann habe ich das immer so angedeutet. Kapitel 13 ist voll von Crossover Richtung Analysis. Jedenfalls immer mal. Und wenn wir jetzt gleich zusammen gucken, dann werden Sie da so Wörter sehen und auf einmal kommt Ungleichung und sowas. Also so Zeug, das bis dahin in der linearen Algebra noch nie gesehen wurde. Ja. Das ist Kapitel 13. Und irgendwann in Kapitel 13 kommen dann die verschiedenen Konzepte zusammen. Ich habe das letztes Mal schon so ein bisschen gefeiert. Wir wollen Basen suchen, die auf verschiedene Arten toll sind. Also zum Beispiel gleichzeitig eine Basis aus Eigenvektoren und eine Orthogonalbasis für irgendwas oder so. Da wollen wir hin. Und jetzt luschern wir mal los. Wir sehen da so ein Wort wie positiv definiert. Das klingt ja schon mal sehr analytisch. Eine Form heißt positiv definiert. Genau dann, unter den ganzen Voraussetzungen, die wir haben, wenn die Formwerte von Vektoren mit sich selber niemals negativ werden und Null können sie auch nur für den Nullvektor werden. Das heißt, alle anderen Vektoren stehen sozusagen nicht auf sich selber senkrecht und haben auch niemals negative Formwerte. So, positiv definiert ist also irgendwie sinnvoll. Gibt es später auch noch für Matrizen, kommen wir noch hin. Dann möchte ich definieren, was ein Skalarprodukt ist. Einen Spezialfall davon kennen wir schon, nämlich das Standardskalarprodukt. Und bei einem Skalarprodukt haben wir einfach eine sehr konkrete Situation. Wir arbeiten über R oder über C, wieder Crossover zur Analysis, und die Form ist definitiv positiv definiert, das brauchen wir hier. Und dann haben wir noch weitere Einschränkungen, denn die Form soll symmetrisch sein, falls der Körper R ist, und falls der Körper C ist, dann soll die Form unitär sein und unser Automorphismus ist wirklich komplexe Konjugation. Deswegen habe ich im letzten Kapitel auch immer wieder gesagt, wenn Sie es sich konkreter vorstellen wollen, dann sind das die Beispiele, an die Sie denken sollten. Also R oder C mit komplexer Konjugation. Und dann kann man sich verschiedene Sachen überlegen, das machen wir alles in der nächsten Woche noch ein bisschen genauer. Was ich Ihnen zeigen möchte ist, was als nächstes passiert, und das kennen Sie vielleicht, weiß ich nicht, aus der Analysis, Gram-Schmidt-Verfahren, also wie man eine Orthonormalbasis finden kann, könnte sein, dass es irgendwo schon vorgekommen ist, besprechen wir einmal das Verfahren und dann gucken wir an einem Beispiel einmal an, wie man das wirklich auslegt. Das heißt, Sie sehen hier sehr viele konkrete Rechnungen und es kommen Brüche und Wurzeln und alles Mögliche. Und ganz kleinen Moment, ich nehme Ihre Frage sofort. Hier, das ist die Seite, auf der man wirklich sieht, dass es ein Crossover zur Analysis ist. Wir machen die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung und wir gucken uns eine Normfunktion an, die man aus einer Form gewinnt. Das heißt, wir gucken erstmal, was ist eine Normfunktion und dann, wie gewinnt man aus einem Skalarprodukt eine Normfunktion. Das heißt, wenn Sie Analysis gut finden, dann werden Sie hoffentlich die nächste Woche so ein bisschen feiern, wo wir ganz krasses Crossover zur Analysis haben. Ich wünsche uns da allen sehr viel Spaß und Sie haben eine Frage.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Eigenwerten und Linearformen? Mhm.
Ja, und in diesem Kapitel werden wir sowas sehen. Ja, auf einmal wird alles zusammenfließen. Es gibt so ein paar Sätze, die werde ich dann sehr feiern. Da passiert auf einmal alles gleichzeitig. Haben Sie noch Fragen? Anmerkungen? Irgendwas anderes? Okay, wenn Sie was brauchen, sagen Sie Bescheid. Bitte nehmen Sie an der Evaluation teil. Und Ihre Frage nehme ich gleich. Ich mache erstmal alles aus, okay? Gut, Dankeschön.